Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina.
Es ist tatsächlich wieder wahr. Neue Folge, neues Glück.
Holy Dog, der Podcast für alle, die Hunde lieben, ist zurück. Und ich bin voller Energie gerade. Ich glaube, es geht mir so wie dir letzte Woche, war das letzte, vorletzte Woche, wo du zwei Espresso getrunken hattest und vollkommen on fire warst. Ja. Und ich bin heute vollkommen on fire, weil in unserem Esszimmer, ich muss es leider angeberisch sagen, aber unser Haus ist so geil gelegen, dass im Sommer in unser Esszimmer, also die Sonne geht quasi vorne am Haus im Schlafzimmer auf, wandert dann einmal ums Haus herum und geht abends im Esszimmer, geht die Sonne unter. Und es ist jetzt im Sommer endlich wieder so, dass mir jetzt gerade die letzten Sonnenstrahlen des Tages in mein Gesicht strahlen. Oh. Was könnte schöner sein, als mit dem Menschen am Tisch zu sitzen, den ich liebe und den Podcast meines Lebens
den
aufzunehmen.
Den du auch natürlich liebst.
Und meine zwei Hunde an den Füßen liegen zu haben.
Eine zumindest, die Khaleesi, weil der Snoopy hat sich auch den Sonnenuntergang angeguckt und liegt irgendwie draußen auf der Veranda. Mensch, wir machen ja einen Podcast, wo wir über Hunde sprechen, über unser Leben quatschen, was so die ganze Woche so los war, wie es uns so geht und Fragen von euch natürlich auch beantworten. Die Woche war jetzt irgendwie, ich muss sagen, war eine schöne Woche, aufregende Woche, ne?
Da guckst du, hast aber ein verzweifeltes Gesicht dabei.
Ja, weil der Snoopy ist ja wieder in den stinkigen Tümpel gesprungen. Da haben wir alle Panik gekriegt, dass er sich wieder die Giardien, Drecksgiardien.
Aber da muss ich auch ehrlich sagen, bestimmt folgen mir hier viele bei Instagram. Ich habe ja da meine Instagram-Stories selber mal angeguckt an dem Tag. Ne?
Da warst du.
Und ich bin ja wirklich wie eine maulende Myrte teilweise. Das ist ja unglaublich, was ich nur am Rummeckern bin den ganzen Tag. Also wenn ich mich da selber sehen würde, fände ich mich sehr unsympathisch, muss ich sagen. Deswegen bin ich umso dankbarer für die
dass
Follower,
ich anspreche.
Die, das ist über die, an die über die Follower, die mir treu bleiben. Aber ich finde mich ja manchmal echt unerträglich, wenn ich das sehe.
Ich finde mich generell unerträglich.
Du bist immer total sympathisch und nett und locker und lustig und kannst lachen über alles. Und ich bin immer so, oh Snoopy, ich hasse dich. Dann hat mir gleich jemand geschrieben so, oh Gott, der kommt ja der nächste Shitsturm. Wie kannst du denn sagen, dass du deinen Hund hasst? Aber
wirklich?
Ja, ich habe dann geschrieben, sorry, aber meine Follower und Followerinnen haben Humor. Die verstehen das schon. Die wissen, dass ich den über alles liebe.
Man hat ja auch, man ist ja auch, ich meine, ich bin immer fasziniert von ihm, weil er ja dann wirklich so ein richtig, wie so ein Kind, so ein richtig schelmischen, provozierenden Blick hat.
Das ja gut, aber diesmal war es so, wir waren beide in der Academy. Ich habe mich darauf verlassen, dass du guckst, wo er ist und du hast dich darauf verlassen, dass ich gucke, wo er ist. Und dann hast du irgendwann gefragt, wo ist denn der Snoopy? Ich so, ich weiß nicht. Ich dachte, du weißt das. Und dann haben wir geguckt, wo er ist. Und dann bist du schon in den Garten raus und dann hast du geguckt.
Ich habe es gefühlt wie so eine Mutter, die weiß, okay, das Kind ist in das Schlammloch gesprungen.
Ja so war es. Dann habe ich noch zu dir auf dem Weg gesagt, habe ich gesagt, vielleicht ist er jetzt ertrunken im Schlammloch. Vielleicht ist er stecken geblieben wie in so einem Moor und ist einfach da drin. Ja, ich war schon, und dann ist er, hast du ja gesagt, er ist auf dem Dach eines Gebäudes, hat er oben gestanden, schwarz, wie Gott ihn schuf.
Wir haben da hinten so einen ganz komischen Schuppen, der ist über und über wie in so einem, eigentlich wie bei Indiana Jones, wenn die in den Urwald gehen und dann kommen die plötzlich zu so einem alten Tempel und der ist überwuchert mit Pflanzen.
Und wir wissen gar nicht, was da drin ist.
Und das ist auch so ein Ding und das Dach
die Tür ist
schon,
abgeschlossen.
Ja,
wir kommen
und das
da nicht
Dach
rein.
Ist irgendwie halb eingebrochen, aber das ist riesig groß, das ist wie eine Doppelhausgarage. So, und da stand er oben drauf und hat eigentlich wie so ein, wie bei Indiana Jones, wie so der graue Berglöwe.
Oder wie bei The Lion King.
Ja, hat er runtergeguckt und hat mich angeguckt. Dann habe ich mir nur gedacht, oh,
und er hat ja immer so einen starrenden Blick, er guckt einen ja auch immer so starrend an, so beeindruckend.
Und er fand es richtig gut. Ich hatte nur Angst, dass ich war gar nicht mal so schlimm, dass er da reingesprungen ist. Ich hatte nur Panik, dass er da runterspringt von diesem Dach. Das hat er ja dann am Ende nicht gemacht. Ich habe positiv gedacht. Das ist ja auch wichtig. Man muss positiv thinking, weißt du?
Genau, positiv denken. Das ist ein gutes Schlagwort. Wie ist das so? Wie warst du in deiner Kindheit oder auch in deinem Erwachsenwerden? Wie war das so bei dir mit dem positiven Denken? Wie war so dein Umfeld? Was das
wir reden
betrifft?
Ja da öfter drüber, über unser positives Mindset.
Ja, ganz oft.
Vor allem, weil wir ja da auch manchmal so unterschiedlich sind.
Willst du mich jetzt hier offenbaren? Ja.
Nein.
Ich tue mich manchmal. Ich bin halt eher, sage ich mal, Typ. Was könnte noch alles passieren? So, frame ich es jetzt mal. Und du bist Typ, wird schon alles gut gehen.
Genau. Weil ich habe das ja mal anders mal formuliert, das weiß ich noch. Und da warst du richtig
sauer
auf mich.
Und das wirst du jetzt nicht wiederholen für die Tausenden von Zuhörern und Zuhörerinnen von unserem Podcast. Danke.
Ich bin immer wirklich so. Ja, also damals habe ich gesagt, piep. Ich bin wirklich, wenn du mich jetzt so fragst, fällt es mir leicht, jetzt in meine Kindheit zu gehen.
Ja.
Und ich bin ja im November geboren. Das heißt, ich bin mit 5 Jahren.
In also einer dunklen Jahreszeit.
Bin ja quasi in die fünfte, in die erste Klasse gekommen mit 5. Ne?
Ja.
So, und dann der Wechsel.
Mit 5 in die erste Klasse, ja, schon. Oh 5. Gott, du Armer, ja, da ist man doch noch so klein.
Ja, und ich war auch, glaube ich, schon so ein bisschen zu kindlich noch und zu verspielt, hatte immer
für heute noch
Flachsen und Flausen im Kopf und so. Jetzt pass auf. Und dann ging ja dieser Wechsel ins Gymnasium, von der 4. Klasse ins Gymnasium. Und da war ich 8 oder 9 in der 5. Klasse. Also ich bin 8 gewesen, als ich
das ist da viel zu früh.
Viel zu früh. Und dann habe ich ja die Klasse auch wiederholt.
Mhm.
Einfach weil
die Offenbarung.
Nö, aber ich war nicht reif dafür. Ja, dann habe ich mir immer gedacht, okay, gut, ist mir die Schule, ist mir das schwer gefallen. Und dann habe ich mir mal überlegt.
Aber meinst du, das hat als Kind schon eine große Versagensangst in dir ausgelöst?
Nein, weil ich habe mir überlegt, was habe ich in diesem Schuljahr im Spessart-Gymnasium in Alzenau in der 5. Klasse als kleiner Jochen Bendel eigentlich alles gemacht. Habe ich da nur rumgesessen, habe geheult, habe gesagt, ich schaffe das nicht. Nein, das ist total absurd. Ich erzähle es dir, was ich gemacht habe in einem Schuljahr. Hm. Ich habe die große
Strip-Show,
die Tonbildschau organisiert, die über die Gefahren des Rauchens.
Was?
In der fünften
Klasse?
Ja, da habe ich wirklich das durchgedrückt, dass ich über meinen Vater, der war ja auch Lehrer und der hat das irgendwie in der 8. oder 9. Klasse Leuten gezeigt, habe ich gesagt, ich will das auch machen in der Schule. Und dann habe ich gesagt, ich habe so eine Tonbildschau über meinen Vater und dann habe ich alle angesteckt und habe gesagt, wir müssen das angucken. Da habe ich Aufkleber verteilt und Plakate aufgehangen. Und dann haben wir wirklich in einem Tonsaal, irgendwie so ein Vorführraum in der Schule, habe ich diese Tonbildschau vorgeführt. Das waren so Dias mit so Tonband ist da gelaufen. Da musste man immer die Dias weiter drücken. Mhm. Das hat dann Lehrer gemacht. Aber ich habe das organisiert. Ich weiß noch heute den Anfang von dieser Tonbildschau. Das war so richtig gruselig mit: Jetzt sehen Sie gleich ein Raucherbein, wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Bilder anzuschauen.
Gott,
und
die so, haben
und
also, weißt
du, ja, na, da waren ja alle Klassen dann eingeladen. Aber das habe ich gemacht so. Jetzt wirst du denken, okay, das ist ja für einen 5-Klässler, 8, 9 Jahre alt, eigentlich reicht es ja schon.
Das ist
schon. Der eigentlich zu früh in der 5. Klasse ist.
Ja, und das ist auch selbstbewusst auf jeden Fall. Das ist sehr selbstbewusst.
Dann habe ich ein Theaterstück geschrieben.
Auch in der Klasse?
Ja, Nero 76.
Aha.
Das war 1976, bin ich in die 5. Klasse gekommen.
Und da habe ich den Film 69, da hätte ich mir Sorgen
gemacht. Ja,
Dann
habe ich irgendwie so ein verrücktes Theaterstück geschrieben, das ich mit allen irgendwie aufgeführt habe. Hatte zwar eine 5 in Latein, aber das habe ich irgendwie durchgezogen. Und mein Vater war immer so, immer wenn Besuch kam zu meinen Eltern nach Hause abends, hat er gesagt, Jochen, führ uns doch mal was vor.
Ja, wirklich?
Ach, wie geil. Mein Vater hat das total unterstützt.
Ja, mega.
Also der hat irgendwie gemerkt, okay, ich habe alles im Kopf, außer Schule.
Mhm.
Ich habe nur andere Sachen im Kopf und hat aber nicht gesagt, ja, du musst jetzt lernen und das ist jetzt wichtig. Er hat bestimmt schon auch zu mir gesagt, aber er hat mich bei diesen anderen Sachen, die ich hatte, total unterstützt und hat das immer
gefördert.
Noch so gepusht. Er hat gesagt, ziehst du auch dein Kostüm an? Und dann kommst du mal ins Wohnzimmer. Ich habe ein Foto, das zeige ich dir.
Ach,
kommst
geil.
Du mal ins Wohnzimmer rein und führst das mal.
Aber das Foto musst du in Instagram hochladen für die Zuhörer und Zuhörerinnen von uns.
Da hebe ich den.
Machst du das?
Ja. Als Kaiser Nero sag ich Salve. Ich war schon ein bisschen, es sah eigentlich aus ein bisschen wie Beyoncé, wenn sie so danced, weißt du so? Eigentlich so ein bisschen Beyoncé. Ich hatte so ein weißes Betttuch als Toga, hatte auch so Schmuck an von meiner Mutter und hatte mir selber so eine aus Papier, Goldpapier, so eine Lorbeerkranz gemacht.
Ach toll.
Also richtig gaylordig schon, aber richtig süß auch. So, und jetzt würdest du vielleicht denken, das reicht für ein Schuljahr.
Ach, kommt noch was.
Ich hatte noch irgendwas Irres gemacht. Genau, es war nämlich auch Bundestagswahl 1977. Und da hat Franz Josef Strauß, der war ja CSU, als so ein CSU-Politiker aus München, aus Bayern, als Bundeskanzler da kandidiert.
Gott, jetzt wird mir erst bewusst, unser Altersunterschied wird mir gerade bewusst, wenn du von Franz Josef Strauß sprichst und ich denke, wow.
Aber der ist ja dann auch 10 Jahre später verstorben. Aber gut, und da habe ich an der Schule für den in der 5. Klasse, ich meine, das ist so absurd, Wahlwerbung gemacht. Da gab es auch Aufkleber und Buttons, das fand ich richtig geil. Und Stifte, Kugelschreiber, ja. Mit Franz Josef Strauß, ja, ich weiß nicht, wo ich die härte. Irgendeiner hat gesagt, gib dem dummen Fünfklässler die Sachen, der verteilt die alle in der Schule. Ich meine, das wäre heute total verboten, wenn man so politisches Zeug verteilt an der Schule. Aber da bin ich überall rum, habe hier Buttons und so und Aufkleber und so. Und Aufkleber und Buttons, das hat mich fasziniert. Also, mein Vater hat das alles unterstützt, er hat gesagt, mach das, ich finde das cool. Und natürlich bin ich am Ende des Schuljahres gescheitert.
Ja, gut. Ja.
Aber
du Projekte hast dich kreativ ausgelebt.
Ja, geil. Er hat mir immer dieses Gefühl gegeben, mach das, probier das aus. Hat mir schon auch vielleicht die Konsequenzen aufgezeigt und hat gesagt, ja, also kann schon schief gehen, wenn du jetzt nicht lernst, musst du, also ist nicht gut. Aber er hat mich gefördert und das fand ich total cool.
Und als ich und mir das dieses Sitzenbleiben würde mich jetzt interessieren, hat das bei
ich hab dir? Freiwillig. Moment.
Ah, du hast freiwillig
geholt. Ich hatte eine 4 und eine 5.
Noten waren so schlecht, dann hast du gesagt.
Ah, dann haben die gesagt, jetzt wollte ich ans Internat. Dann war das für mich Spessart-Gymnasium Alzenau. Ja. Ich war krass irgendwie so mit, ne? Habe ich gesagt, habe ich keinen Bock mehr?
Da habe ich krass, quasi. Weil mein Horror war immer, Internet. Wenn ich denke, ja, wenn ich so an meine Schulzeit denke, Grundschulzeit, hatte ich immer den Horror, sitzen bleiben zu können, obwohl jetzt das die Gefahr nie bestand, aber weil ich immer Angst hatte, dann wieder eine neue Gruppe von Menschen zu müssen.
Ah, ja,
okay. Hattest du gar nicht, okay, spannend.
Doch, bestimmt schon. Ich glaube, man ist ja am Anfang immer so. Ich bin ja auch so ein bisschen schüchtern am Anfang immer.
Mhm.
War ich damals. Ja, doch. Aber das hat sich immer ganz schnell wieder gelegt. Kennst du die Kinder, die eigentlich immer große Klappe haben, aber wenn dann irgendwie neu dazukommen, stehen die erstmal da und sagen nicht Piep und nicht Papp, beobachten erstmal alle und dann nach so einer dann gewissen Warm-up-Zeit, dann reißen wir das Ding an. Und
ja, krass. Naja, das war bei mir irgendwie ganz anders. Also,
weil wieso anders? Warst du eher in dich gekehrt?
Ja, das ja sowieso. Ich war eher sehr introvertiert, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Aber
ist auch schön.
Ja, aber ich denke mir gerade so, krass, wie dein Vater das gemacht hat. Mein Vater hat ganz viel richtig gemacht. Ja, der hat ganz toll auf mein Outing reagiert. Der hat ganz viel, der hat mich sehr gefördert in manchen Bereichen. Aber so sein Mantra war trotzdem, zumindest alles, was so, mein Vater ist Handwerker, alles, was so Haus, Garten, Handwerk betrifft, war immer so sein, also er hat mich ganz viel ausprobieren lassen, ich durfte ganz viel machen, aber sein Credo war eigentlich immer nicht gemeckert, ist gelobt genug.
Wow, so, ne?
Aber das war ja schon immer,
da muss man mit umgehen können.
Das ja, das war schon, das war für mich oder ist, glaube ich, heute für mich auch der Grund, warum ich so unheimlicher Perfektionist geworden bin. Ne? Ich bin ja, zumindest was Haus und Garten betrifft, und Sauberkeit bin ich ja ganz schlimm. Das ist ja auch, wenn meine Eltern heute noch kommen, die legen überhaupt gar nicht so viel Wert auf Sauberkeit oder irgendwas. Aber ich will immer, hier müssen frische Blumen auf dem Tisch stehen, es muss alles geleckt sein, es muss alles schön sein, das Klo muss sauber sein. Ich erinnere mich dran, wie du mal eine Freundin hierher bestellt hast, ohne mir vorher Bescheid zu sagen und das ganz lustig fandest und ich dann mich heimlich reingeschlichen habe und noch schnell geputzt habe, alle Ecken, die irgendwie dreckig sein könnten, besonders das Klo. Naja, und ich glaube, das ist ein Resultat von diesem nicht gemeckert, ist gelobt genug. Er hat mich unheimlich viel probieren lassen. Ich musste schon, ich weiß noch, ich hatte bis ich, glaube ich, 13 war, eine Mickey-Maus-Tapete. Ich war für alle der Spott von meinen Freunden, weil ich Mickey-Maus-Tapete hatte. Er hat immer zu mir gesagt, du kriegst erst eine neue Tapete, wenn du es selber tapezieren kannst.
Echt?
Ja.
Aber gut, hat er dich ja auf der einen Seite in totale Verantwortung gebracht.
Ja, voll, hat mich total gefördert. Aber es gab auch Momente, da habe ich, weiß ich noch, musste ich dann um Steckdosen herum und Heizkörper herum tapezieren. Und ich war vielleicht 12 oder 13, weiß ich nicht mehr. Und ich wusste nicht, wie das geht. Und er hat mir nicht geholfen. Und dann habe ich fast geheult. Er hat mich da, ne, dann war ich wirklich so, wie geht das? Und war richtig, ne, du weißt, heute bin ich ja manchmal auch noch so, wenn ich da nicht
weiterkomme. Ich kenne das, wollte gerade sagen, das kommt mir sehr bekannt vor.
Und dann hat er gesagt, probier aus. Dann musste meine Mutter erst einmal kommen und hat gesagt, jetzt, ne, machst du mal, hilfst du ihm mal, ne. Und ich glaube, das war so, ist der Grund, warum ich heute unheimlich viel kann. Ich kann ja wirklich viel, ich traue mir auch alles zu, ich habe keine Angst, irgendwas anzugehen, handwerklich. Das hat mich unheimlich gefördert, aber ich glaube, das hat auch in mir ausgelöst, diesen ständigen Drang nach Perfektionismus, ne? Dieses, es allen recht machen zu wollen. Nur es geht mir heute noch so. Mein Vater war letzte Woche hier und geht durch den Garten und guckt mich an und sagt, na, das weiß ich, dass du das hier schon alles gut im Griff hast. Ne? Ich gehe dann durch den Garten und sage, guck mal, das wächst und das wächst und guck mal, mein Rasen sieht aus wie Teppich. Und ne, ich bin so richtig, ich strebe da so richtig hinterher, dass er sagt, ja, hast du toll gemacht. Und er sagt dann, ja, ich weiß, dass du das im Griff hast. Ne? So. Und ich denke mir, aha, okay, er hat unheimlich viel richtig gemacht, keine Frage. Aber dieses nicht gemeckert ist gelobt genug, das weiß ich manchmal nicht. Das hat manchmal, glaube ich, Auswirkungen. Aber ich kenne ja auch, meine Oma war, glaube ich, schon so. Also das zieht sich ja so durch.
Das, ne, ist, ich glaube, 100. Ich bin mir das sogar fest davon überzeugt, das ist ja was, was man auch weitergibt, mhm, an seine Kinder. Richtig frei.
Und ich tue mich ja heute auch so schwer,
ja, damit. Richtig frei ich ist bin man ja erst, wenn man sich aus dem Urteil anderer nichts macht.
Voll.
Dann bist du richtig frei.
Das ist schön, und das hast du schön gesagt.
Und wenn du immer diesem Urteil, sei es Lob oder Kritik, ne, diesen Feedback, mhm, hinterher rennst oder hechelst, mhm, dann machst du dir viel zu viel Gedanken über Dinge, die ja auch schon passiert sind. Du bist nicht frei. Du kannst, mhm, nicht einfach sagen, ich habe es gemacht, hier ist das Resultat. Mhm. So wie ich, fresst es oder lasst es liegen, ist mir doch egal. Ich, ja, mache jetzt übrigens wieder was Neues. Ja. Und das ist ja so, und das ist halt, dafür geht mir halt dieser Perfektionismus ab. Mhm. Weißt du so, das fehlt mir dafür. Das, was du in die Wiege gelegt, mhm, bekommen hast, diese harte Schule des Lebens, mhm, eben selber sich alles erarbeiten, mhm, auch wirklich sich immer an sich selbst, auch an diesen Vater messen, der ja auch so ein Übervater auf dem Gebiet ist und war, das ist natürlich viel schwerer als für jemanden wie mich, der so einen Vater hat, der sagt, ach, willst du machen? Ja, finde ich toll, erzähl doch mal, ja, mach doch mal und so, ne? Ich hatte dieses
Aber wobei mein, nicht. Ja, wobei mein Vater mich auch immer gefühlt, das ist
bin eigentlich, aber auch eine
Schlampe, will ihm kein Unrecht, ja, aber ich will ihm ja kein Unrecht tun, nö, weißt du, er hat auch zum Beispiel mit Noten in der Schule hatte ich zum Beispiel gar keinen Druck. Also da hat er mir überhaupt, ja, keinen Druck gemacht. Meine Mutter auch nicht. Es war immer alles voll entspannt. Es ging nur um Handwerk und Haus und so. Und da wurde ich total gefördert auch. Ja. Ne? Ich weiß noch, Schule war immer so, ach, ich habe eine 4, ach, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Weißt du, so, ja, war er. Ja. Da war er meine Tante, das weiß ich noch. Mhm. Da habe ich mal ein Referat als Kind geschrieben über Bienen. Und dann hat sie,
was?
War ich und die Tante,
Bienen.
Und die Tante fand ich ganz toll, zu der habe ich total aufgesehen. Und dann hat sie sich das Referat angeguckt und hat mich angeguckt und hat gesagt, wie schlampig hast du das denn geschrieben?
Dein Ernst?
Und dann habe ich mich so geschämt, weil ich so viel Respekt vor dieser Tante, ja, habe und weil ich die so mochte. Ich, mhm, wollte eigentlich mal so sein wie die. Und dann, ja, hat sie gesagt, dann hat sie es mir gezeigt, wie es machen soll. Dann hat sie gesagt, guck mal, schreib das nochmal in richtig schöner Form und guck mal, da könntest du doch zwei süße Bienen noch dazu malen und da ist noch ein kleine Bäumchen.
War das Biologie oder
nein.
Sexualkunde oder was war das für ein Aufsatz?
Nein, aber warte mal, ich habe das dann geschrieben, mhm, neu nochmal, habe mir ganz viel Mühe gegeben, habe Bienchen dazu gemalt und ich war ganz stolz, es abzugeben, ganz stolz. Und ich habe dann eine richtig gute Note bekommen und die Lehrerin hat vor der ganzen Klasse angesprochen, dass ich das am allerschönsten gemacht habe. Wow. Und ich weiß noch, das hat mich halt auch total, und das trage ich ja heute, weißt du, das merkt man ja, ich bin 37, wie ich das noch mit mir trage, wie ich diese Geschichte noch so genau kenne, weil die mich einfach so geprägt hat, dieses, die hat mich halt angespornt. Die hat mir gesagt, ey, das ist nicht gut so, wie du es machst. Also das
mach's Gegenteil besser. Zu dem, was deine Eltern gemacht haben im schulischen
Bereich. Zumindest
im
schulischen Bereich, ja. Zumindest im schulischen Bereich. Hat mir gesagt, ey, so geht das nicht, mach's schöner. Und ich hatte unheimlich Respekt vor der Tante. Ich fand sie ganz toll. Und dann habe ich mir total Mühe gegeben und habe dann auch noch ein gutes Feedback drauf bekommen. Und das hat mich total geformt, ja, immer Vollgas dann auch zu geben. Das hat mich total verändert, glaube ich.
Ich muss ja sagen, so dadurch, dass ich dann, also im Internat, habe ich das ja fortgesetzt, mein kreatives Ding. Ja. Das hat sich ja noch durch, also ich vermute mal, wenn du immer so das machen kannst und diese Möglichkeiten hast, ne? Wobei im Internat, muss ich sagen, war es strukturierter, da waren auch viel mehr Gleichaltrige, da war ich schon auch im Wettbewerb, mhm, aber die haben mich auch unterstützt und mir geholfen, ging das ja so weit, dass ich als 20 war oder so, man traut sich ja alles zu. Weißt du so? Ja. Das ist auch doof, sich alles zuzutrauen. Weil du dann, ich habe ja auch dann geschwindelt manchmal, Leute, einfach angeschwindelt. Ja.
Wieso?
Wie ich weiß gar nicht, ob das ja. Ich habe also gut, ich habe ja meine eine große Lebenslüge, dass ich 2 Jahre in Amerika zur Schule gegangen bin. Okay.
Das dann hatte ich sehr jetzt hier, ja?
Dann hatte ich ja noch eine.
Das habe ich ja letztens erst erfahren. Da habe ich saß mit deiner Mutter hier am Tisch und dann sagt sie irgendwie,
schon
ja, als Jochen da war, und dann sage ich plötzlich, wie?
Zwei Monate.
Dann sag ich dir mal, der erzählt so, als hätte er 2 Monate gelebt.
In den 80ern fand ich das toll zu erzählen. Aber weißt du, ich war zum Beispiel so, als ich, da habe ich schon als Moderator gearbeitet und ich konnte halt immer schon so gut Stimmen nachmachen. Da konnte ich immer schon Willi von der Biene Maya nachmachen.
Ja, Maya, hallo Maya.
So, und hat immer, ja, bist du die Biene Maya? Sprichst du die Biene Maya? Und da habe ich mich eiskalt hingestellt und habe gesagt, ja.
Ich meine, überleg mal, das ist ja schon irgendwie richtig
aber
krass,
oder? Das hast du dann einfach ausgegeben für dich, weil du halt einfach so überzeugt von dir warst, oder?
Nein, weil ich einfach dieses positive Mindset einfach drin hatte und einem anderen größenwahnsinnig werden kann.
Naja gut, das ist, ne?
Es hat alles im Leben, und ich glaube, das ist das, was wir ja auch sagen wollen mit diesen Geschichten, es hat alles im Leben ein Für und Wider.
Und Auswirkungen.
Das eine bewirkt das andere. Mhm. Und das kann manchmal mehr gewinnbringend und manchmal weniger gewinnbringend sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das hat mir mal im Studium eine Dozentin gesagt, wo ich gesagt habe, was ist, wenn man Dinge vielleicht mal falsch redet oder nicht redet, ne, in der pädagogischen Arbeit, sozialpädagogischen. Und dann hat sie gesagt, merken Sie sich eins fürs Leben als Pädagoge. Es gibt kein richtig oder falsch im menschlichen Handeln. Es gibt nur mehr gewinnbringend und weniger Gewinn bringt. Und
das ist halt das schon richtig pädagogisch.
Das hat mir so ein bisschen den Druck genommen damals, weil ich immer Angst hatte, klar, es gibt auch Dinge, die falsch oder richtig, klar kannst du, ne, klar gibt es Dinge, die wir gesellschaftlich ganz klar als falsch definieren und ganz klar als richtig. Aber trotzdem hat mir das so ein bisschen den Druck damals genommen. Diesen Druck, jemandem immer den richtigen Rat geben zu müssen, sondern vielleicht auch mal sagen zu können, das war jetzt Weg A. Wir sind Weg A gegangen, Weg A war vielleicht weniger gewinnbringend, dann versuchen wir jetzt mal Weg B, vielleicht ist der mehr gewinnbringend.
Ich finde ja sowieso unwahrscheinlich wichtig, dass man, wenn der eine Weg nicht gleich funktioniert, man schon auch offen ist, noch A, B oder C einzuschlagen, ne? Und nicht immer drauf beharrt, ich muss das jetzt einfach so knallhart durchziehen. Das ist ja übrigens im Hundetraining ganz genauso. Es gibt ja Leute, die sagen, die wollen einfach nur dieses Ding, das mache ich jetzt einfach bis zum Erbrechen, und auch wenn das gar nichts bringt, ich ziehe das einfach weiter durch und ich bin gar nicht offen für neue
Dinge. Ja, viele ja auch gar nicht A. Ich finde, es gibt nur noch so Hardliner, ne? Das ist das, was du meinst. Das ist wie in unserer Gesellschaft, gerade auch politisch, ne? Es gibt so die AfDler und die Grünen. Und
dazwischen, ich jetzt die Hardliner Hundetrainer nicht als AfDler bezeichnen.
Nein.
Aber nee.
War das jetzt so schlimm?
Nein, ich finde das, so als Vergleich zu sagen, okay, wo gehen wir hin, in welche Richtung? Also, ne, es wird immer extremer, sage ich, sowohl in die eine Richtung, also da dürfen die Hunde gar nichts mehr und müssen sich total unterordnen und werden zusammengestiefelt. Und auf der anderen Seite dürfen die Hunde alles, kriegen überhaupt keine Verbote mehr. Ja? Das wird alles unter so eine rosarote, positive Glocke gehängt. Ja? Wobei jeder da, ne? Habe ich übrigens eine Frage dazu, lese ich dir gleich vor. Ich möchte damit ja nur sagen, es geht mir darum, egal auch wenn du jetzt, wenn du mit einem irgendwas machst im Leben und du merkst, es bringt mich nicht weiter an mein Ziel oder vom Bauchgefühl her, dann sei bereit und offen dafür, auch einen neuen Weg einzuschlagen, einen neuen Weg zu gehen. Und wenn der nicht funktioniert, what the fuck, dann den anderen Weg. Durch dieses Wählen und Ausprobieren lernst du ja viel über dich. Und über dieses Lernen über sich selbst, das ist eine positive Erfahrung. Die versagen sich viele Menschen. Die sind einfach nur fokussiert auf einen Weg. Und das ist halt schade, man vertut sich so viel. Soll ich mal das vorlesen?
Ja, bitte, lies mal die Frage.
Also, ich lese mal die Frage. Miri 62, naja, muss ich anonymisieren, XYZ. Okay, hallo ihr beiden. Danke erstmal, dass ihr mich jede Woche mit eurem Podcast, euren ehrlichen Geschichten so gut unterhaltet, aber auch zum Nachdenken bringt.
Ach toll.
Das wollen wir. Ich habe einen Hund aus dem Tierschutz. So, da habe ich nicht gecheckt. Bagel oder Beagle? Ist das der Name? Bagel. Ich denke mal, es ist ein Bagel.
Bagel. Es ist ein Bagel.
Den sie an der Leine führt. Ich habe auch schon einige Trainer durch. Wenn ich frage, ob das Training positiv ist, haben die immer alle ja gesagt. So, aber manchmal haben sie ganz schön oft auch Dinge rausgehauen, wo ich nicht davon überzeugt war. Jetzt bin ich total verunsichert. Was ist positives Training jetzt eigentlich genau? Man hört so viel, ich lese so viel im Internet. Hat das was mit positiver Verstärkung zu tun, Bestärkung, oder hat das einfach was mit einem Mindset zu tun? Könnt ihr mich mal bitte aufklären?
Hm. Oh Gott, das sind so viele Fragen, die können wir gar nicht alle in einem Podcast abhandeln.
Dann erklären wir doch einfach nur eine Sache und dann kann man die anderen Sachen davon ableiten.
Naja, ich finde ja, und das ist das, worüber ich letzte Woche wieder so nachgedacht habe, ich war joggen morgens mit Snoopy.
Oh.
Und da habe ich
Und
da sind mir zwei Frauen entgegengekommen mit Hunden. Die erste, also ich möchte, oder auf die Frage, wir können das nicht alles abarbeiten, positive Verstärkung, und das geht alles nicht.
Positives,
ich würde jetzt mal aufs positive Mindset eingehen.
Das
positive Mindset, weil darüber habe ich intensivst die Woche drüber nachgedacht. Oh. Ich bin den Deich entlang gejoggt, morgens, mir kommt das erste Mal eine Frau entgegen, Herdenschutzhund, riesig, an der Leine. Die nimmt den am Halsband, der Hund geht nach vorne, sie hält ihn so am Körper, am Halsband an sich vorbei, weil die den natürlich sonst auch nicht halten kann, kann ich ja auch verstehen. Ist natürlich so, wenn man sich einen viel zu großen Hund anschafft, den man eigentlich nicht halten kann, ne?
Haben dann ja
noch
viele
mit Herdenschutz,
Menschen.
Ja, das ist so. Das ist ein Problem, ja. Und der Hund ist am Halsband, ist am ne, ist total am Durchdrehen, will zu Snoopy, will hin und die Frau zieht eine Fresse, ist mega gestresst.
Oh nein,
ne, ist Arme. Mega gestresst.
Natürlich.
Ich mache einen Bogen. Sie konnte keinen Bogen machen, weil sie an der abfälligeren Seite vom Deich war. Sie wäre dann, glaube ich, mit diesem Riesenhund den Deich runtergefallen. Oh, oder ich, keine Ahnung, du bist ja dann auch nicht mehr gesichert am Fußboden. Die Frau hat den Hund wirklich am Halsband gerissen, gezerrt. Der hat keine Luft mehr gekriegt. Und ich habe gedacht, fuck, das ist ja für die beiden so eine unangenehme Situation, so unfassbar unangenehm. Warum denkt diese Frau jetzt, sie muss ihren Hund so, so kurz nehmen, ihn würgen, ihn, ne, klar, das wahrscheinlich auch physisch musste sie das tun, kann ich mir schon vorstellen, weiß ich aber nicht. Und sie sah dabei aber auch selber so unglücklich aus und so unzufrieden und war, glaube ich, nur froh, an uns vorbei gewesen zu sein. Und dann kam mir noch diese Frau mit dem Dackel entgegen.
Ach, was war mit der?
Also zwei Dackel, muss man
was?
Sagen. Ne? So viele. Ich
war
weiß, finde das
immer
ja
immer unterwegs.
Weiß nicht, ich finde das ja so faszinierend, dass Leute immer zwei Dackel. Also oft sehe ich, Dackelhalter haben immer besonders oft auch noch dann zwei Dackel. Und dieser
Dackel, die so süß und klein sind und die
ja,
sind
so
ja
süß
so
und
unkompliziert.
Klein. Aber dieser
kann
kleine,
man auch zwei
ja, dieser kleine süße unkomplizierte Hund hat aus 100 Metern schon entfernt angefangen zu kläffen ohne Ende und hat sich sogar im Kreis gedreht, weil er sich so aufgeregt hat immer um die Frau. Und die Frau hat dann immer gesagt, lass es. Und ich habe mich gefragt, wie oft hat diese Frau in ihrem Leben wahrscheinlich schon, lass es gemacht? Und es bringt ja scheinbar nichts. Und diese Frau sah extremst gestresst in dieser Situation aus. Und ich habe mir so sehr für beide Frauen gewünscht, dass sie wieder das Positive sehen, dass sie das positive Mindset in sich wieder erwecken können und die Dinge sehen, die ihr Hund gut macht, weil sie sahen wirklich so verdammt unglücklich in dieser Situation. Sie sahen wirklich unglücklich aus.
Da brauchen die schon von außen auch einen Impuls, weil das verstehe ich schon auch, wenn du in so Geschichten drin hängst mit deinem Hund, dann fällt das ja wahnsinnig schwer aus diesem Kreislauf des Neins, sag ich mal, lass es,
ja,
hör auf, raus.
Aber das fängt ja schon so einfach im Kleinen an.
Ja.
Das ist das, was du, das finde ich gut, was du sagst. Weil,
oh, danke schön.
Ja,
das
weil
freut
ich weiß,
dass
ich,
du auch mal was gut findest, was ich sage.
Du bist doof. Ich weiß auch mit dem Snoopy zum Beispiel, wie oft läuft er einfach nur neben mir her und ist ganz ruhig und entspannt, Öhrchen zurück, schnüffelt ein bisschen, ist aber an meiner Seite. Und dann sage ich zu ihm, ey, super machst du's. Und dann guckt mich seine großen, kleinen Kulleraugen an und er freut sich und denkt so, oh, was mache ich denn super? Und dann kommt er vielleicht zu uns denken, ah, der findet das gut, das stärkt sein Selbstbewusstsein, stärkt unsere Bindung. Er merkt, ach, das soll ich machen, ich soll einfach hier entspannt neben ihm herlaufen, okay. Aber das sehen ja so viele Menschen gar nicht mehr da draußen. Die laufen, weil ganz viele Trainer draußen so arbeiten, dass sie den Fokus aufs Negative legen. Und die sehen gar nicht mehr, dass ihre Hunde so tolles Positives machen.
Ich hatte neulich eine ganz schöne Trainingseinheit mit einem Ehepaar, die schon einen älteren Hund haben. Und das ist eine Hündin, die schon im Kontakt mit anderen Hunden auch sich mal, sag ich mal, ein bisschen, ja, geht die mal so ein bisschen nach vorne und so. Ja, das ist schon bei der auch so, ist auch Hütehund mit drin, die ist auch so ein bisschen, die will ein bisschen auch was machen, weißt, hat sich, fühlt sich gut an für die und so. Und das ist schwierig, gerade wenn du älter bist, so einen größeren Hund auch zu managen und damit umzugehen. Und die waren auch schon bei vielen Trainern und sind nicht weitergekommen. Mhm. So. Und wir haben wirklich kleinschrittig, gerade so auch ein bisschen auf den Hund geschaut, was kann er gut erstmal gemacht, ne? Was kann der Hund eigentlich gut? Und das ist auch sowas, was ich in der, im ersten Gespräch mit Leuten versuche immer rauszukitzeln, wenn die mir erzählt haben, oh Gott, das läuft alles falsch und das läuft alles so schräg und so, dass ich irgendwann mal alle anschaue und sage, ja, finde ich eigentlich ganz cool, dass ich das jetzt weiß, vielen Dank, aber die Lilly, was machen die eigentlich besonders gut? Was, ja. Was kann denn die Lilly besonders gut? Und dann gucken die Leute erstmal richtig erstaunt und sagen, hä, was ist das für eine Frage? Weil du gar nicht mehr über sowas nachdenkst. Du bist in deinem Negativtunnel, alles ist scheiße. Und dann kommen manchmal so Sachen wie, ja, kuschelt gerne. Und sag ich, okay, das waren viele Hunde. Aber was ist denn das Positive? Ja. Was ist denn eine Eigenschaft? Ist sie besonders vorausschauend oder bei anderen Hunden? Dann haben die gesagt, ja, die Lilly, wenn zwei Hunde Beef haben, dann stellt die sich dazwischen, dann reguliert die das. Ja. Da ist sie super caring.
Okay,
ne?
Toll.
So,
ja.
Ne? Weißt du, solche Sachen halt. Und ich glaube, das ist genau wieder dieses Thema, das Mindset kleinschrittig wieder, gerade auch wenn du Stress hast mit deinem Hund, für dich zurückbauen, wieder in dieses positive Denken reingehen, das Positive sehen und dann versuchen, über dieses Positive auch wieder so ein Gefühl zu bekommen, auch Mut zu bekommen, Energie zu bekommen, weiter zu trainieren und weiterzumachen.
Ja, voll. Ich finde ja auch, das ist so wichtig, dass man irgendwie kleine Fortschritte sieht, ne? Dass man auch ganz kleine, seinen Hund auch lernt zu verstehen. Ich glaube zum Beispiel, diese Frau mit dem Herdenschutzhund, viele wissen ja gar nicht, dass sie einen Herdenschutzhund haben. Viele wissen nicht mal, was das ist. Und auch
ein Dackel. So ja, das stimmt. Ja, klar, ja, logisch. Ja.
Und auch mal zu erkennen, also ich glaube, diese Frau, die so, lass das jetzt zu ihrem Dackel immer gesagt hat, die hat halt einfach nicht gecheckt, was sie da für einen Hund an der Leine hat. Also was da genetisch auch in diesem Hund drin steckt, ne? Warum der so agil ist, warum der so aktiv ist, warum der so selbstständig ist, warum der vielleicht so reagiert. Weil wenn du einen Dackel hast, ist ja auch oft so, die kommen ja oft ins Jagdverhalten, die kannst du am Deich gar nicht laufen lassen, weil da die ganzen Kanickel rumhängen, dann sind die weg. Natürlich ist der dann vielleicht nicht ausgelastet, ja, das ist, und dann kommt der halt in dieses Bellen, dann sucht er sich halt eine andere Aufgabe. Aber das überhaupt zu erkennen, ach, warum macht mein Hund dieses, warum zeigt er dieses Verhalten, da wieder auch Verständnis für seinen Hund zu entwickeln, das ist ja auch schon was Positives. Das ist auch schon wichtig fürs positive Mindset zu erkennen, was ist eigentlich die Ursache, warum mein Hund sich so verhält, wie er sich so verhält und sich das dann in diesen Situationen auch immer wieder bewusst zu machen, zu sagen, ey, der macht das jetzt nicht, weil der gerade super nervig sein will oder weil er böses, missratenes Vieh ist, sondern einfach nur, weil er vielleicht unterfordert ist, überfordert, nicht rassespezifisch ausgelastet ist, also oder einfach viel Stress hat und mal weg wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, warum macht mein Hund das eigentlich und wieder ins Positive zu gehen.
Wenn du Stress hast mit deinem Hund und wenn du ein Thema hast mit deinem Hund, dann ist das ja immer der Wake-up-Call für dich, mal wirklich den Blick auf dich selber zu richten. Und dann merkt man plötzlich ganz schnell, oh, wenn ich jetzt schon an dem Punkt bin, dass ich darüber nachdenke, was könnte los sein, dann ist ja diese Schmerzgrenze schon.
Das habe ich
schon
nicht verstanden, Max.
Ja, also wenn du mit deinem Hund in ein Problem kommst, das baut sich ja auf über eine gewisse Zeit. Am Anfang nervt es dich vielleicht, da kriegst du es noch ganz gut hin. Mhm. Nach ein paar Wochen wird das immer stärker. Irgendwann manifestiert sich das. Irgendwann ist dir peinlich, abends rumzulaufen. Irgendwann beginnt der Spaziergang schon. Du legst das Geschirr, das Halsband an und hast dieses Gefühl, flaue Gefühl im Bauch. Oh, hoffentlich treffen wir nicht wieder Hunde so. Und wenn du dann anfängst, mal selbst so eine Innenschau zu halten und zu sagen, was hat dieses Problem mit meinem Hund eigentlich mit mir zu tun? Warum kann ich das nicht lösen? Wieso hat sich das überhaupt aufgebaut? Bin ich ja schon am ersten Punkt, wo ich sage, wow, das ist ja schon so ein Wow-Moment vielleicht, dass ich zum ersten Mal überhaupt nicht die Schuld nur noch beim Hund suche, sondern auch bei mir mal gucke und sage, warum kriege ich das eigentlich nicht auf die Kette? Ne? Und dann, das ist ja schon mal positiv. Ja, da fängt ja das positive Denken schon an. Das ist der erste positive Moment, mal zu sagen, ich gucke mal
bei
mir
sich selbst
und nicht mal beim Hund. Ne? Ja. So, und dann kann man ja da ab dem Moment anfangen, auch einen neuen Weg zu gehen und neue Wege zu beschreiten. Und ich finde es halt auch wichtig, wenn wir über so eine positive Grundstimmung reden, über ein positives Mindset. Das geht ja weiter bis zur Stimmungsübertragung, ne, zur Spiegelung. Das ist die Basis. Aber die Basis sollte immer die Basis
im Zusammenleben.
Ja, positives Mindset sollte immer die Basis im Zusammenleben.
Ja, weil man sich ja auch mal bewusst machen muss, Aggression löst immer wieder nur Aggression aus. Wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, oder ich merke das ja manchmal, es gab ja schon Situationen, da, keine Ahnung,
nicht gut drauf.
Gehen wir, wenn wir jetzt beide zusammen Gassi gehen.
Jetzt.
Nö, aber jetzt zum Beispiel.
Jetzt wir gehen Gassi. Gassi gehen.
Nee, hör zu. So. Und wir gehen Gassi. Und ich fange plötzlich an, dich zu schubsen. Ganz aus dem Nichts. Das ich laufe neben dir her und schubst dich ja einfach an der Beispiel. Schulter. Und du bist vielleicht erschrocken, rechnest überhaupt nicht damit, ne? Du rechnest nicht damit, dass ich dich jetzt schubsen könnte. Es ist einfach ein unangenehmes Scheißgefühl für dich. Wie viele Leute machen das mit ihren Hunden? Wie viele? Und Aggression, das ist im Leben immer so, Aggressionen lösen nur weitere Aggressionen ein. Aus negative Stimmungen, negatives Mindset löst auch nur wieder negatives Mindset aus. Es ist wie eine Kettenreaktion.
Es geht ja um Energie. Es geht ja um Energie. Und ich finde, diese positive Energie, hat es Daniel Kübelbeck nicht mal gesagt, das ist so positiv, es geht um Energie. Und Energie ist immer im Austausch. Das heißt, die ist da, die gebe ich irgendwo rein und die kriege ich immer wieder zurück. Vielleicht in einer anderen Form, aber ich kriege sie wieder zurück. Und wenn ich in meinen Hund Anspannung und eine negative Energie reingebe, werde ich irgendwann mal, keine Ahnung, negative Energie zurückbekommen.
Ja.
So, das und das ist dieser Luftballon, in den du immer Luft bläst und irgendwann platzt der einfach. Und wenn ich versuche, positive Energie, wieder da, ich liebe es einfach, positive Energie in den Hund reinzugeben, was bedeutet, der Glaube, dass mein Hund und ich es zusammen schaffen können. Das ist schon mal so der erste Ansatz, zu sagen, wir beide sind ein Team und wir wollen das zusammen schaffen.
Ja,
und zu sagen, ich lasse mich nicht durch Rückschritte auch beim Training aus der Bahn werfen, sondern wir machen weiter. Ich sehe kleine Erfolge, feiere kleine Erfolge.
Ja,
weißt voll. Du, ich bin auch mit, das, der Weg ist das Ziel.
Ja, und das ist, ganz, schon das ist so wichtig. Schön, dass du das sagst, weil das Wichtige ist ja, die Chance dahinter zu sehen, auch wenn man noch so oft verzweifelt ist, die Chance dahinter zu sehen, wie man an dieser Situation auch selber wachsen kann. Was bin ich oft verzweifelt gewesen wegen Snoopy, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und Hand aufs Herz legen. Wie oft lag ich morgens hier im Ankleidezimmer, während du dich angezogen hast, hab gesagt, ich kann das nicht, ich pack das nicht, wie die Leute mich angucken, der Snoopy, der so reagiert auf andere Hunde, an der Leine, der nicht damit umgehen kann, wenn andere Hunde einfach auf ihn zugestürmt kommen. Das, wie oft ging es mir schlecht deswegen? Ja. Und du immer wieder zu mir gesagt hast, Matthias, denk dran, wie du an dieser Situation wachsen kannst, wie du daran wachsen wirst. Und wie verdammt nochmal liebe ich diesen Hund heute, weil ich so stark an ihm gewachsen bin, weil ich einfach heute rausgehe und mir denke, ist mir scheißegal, was die Leute denken, weil ist mir egal, was die Leute denken, wenn ich mit dem M-Staff durch die Gegend gehe, ist mir scheißegal und ich liebe diesen Hund dadurch, dass er mich so in diesen Wachstum reingetrieben hat, so verdammt sehr, dass ich ja manchmal wirklich in ihn reinkriechen könnte, weil ich glaube, ich bin ihm auch unbewusst, ganz tief in mir drin, so dankbar dafür, dass er mich dazu gebracht hat, mich mit diesen eigenen Themen auseinanderzusetzen, mich damit nicht allen gefallen zu müssen, nicht immer perfekt sein zu müssen und er einfach für mich ein totaler Coach war. Er hat mich so gecoacht, selber über mich hinauszuwachsen und das vergessen Leute ganz oft.
Das ist immer noch mal schön, sich das auch ins Bewusstsein zu rufen, weil man natürlich realistisch, wenn du mit deinem Hund in einem Thema drin steckst, das schwer ist, rauszukommen aus so einem Film. Ne? Und das ist unwahrscheinlich.
Ging mir ja genauso.
Unwahrscheinlich
hat bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert.
Und Verhalten auf beiden Seiten verfestigt sich ja auch. Das ist wie in der Beziehung, wenn sich so Frust breit macht und dann beide frustriert sind. Und das ist so ein Ping-Pong-Ball, das geht immer hin und her. Einer muss aussteigen.
Na, ich brauchte Thema. Dich an der Seite.
Einer muss
ich brauchte
aussteigen.
Dich, du bist der auch immer wieder zu mir gesagt hat, Matthias, denk dran, wie du wachsen kannst. Du hast mich da so durchgeführt. Du warst so eine Stärke an meiner Seite. Das kann sich wirklich jeder Mensch nur wünschen. Jemanden wie dich an der Seite, der einen da so durchführt, der einen da so coacht, der Wirklich.
Ich meine halt nur, wenn du mit deinem Hund in der Krise steckst, so wie in einer Beziehung auch, und man spult sich gegenseitig so hoch und das geht immer hin und her, Energie ist im Spiel, immer Energie. Einer gibt dir, das ist wie Dragon Ball, einer gibt das Ding immer an den anderen weiter. Einer muss aufhören, die Energie, negative Energie weiterzugeben. Und weil der Hund das von sich aus nicht kann, weil der Hund ja nichts falsch macht, der reagiert ja im Grunde nur auf diese
ganz
Situation,
Aspekt,
in die wir ihn gebracht haben, müssen wir halt damit aufhören. Das ist genau das Thema heute, zu sagen, wir müssen damit aufhören, dieses negative Mindset, dieses Fehler suchen, im System denken, dem Hund die Schuld geben, ne, beenden und sagen, okay, wir machen Cut
aber
und versuchen mal das wirklich aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten.
Ja, voll, aber magst du das kurz, dieser Satz, den finde ich ja so prägnant in unserem Training, der Hund macht nichts falsch, er reagiert nur auf Situationen, in denen wir ihn bringen. Hast du ein Beispiel dafür?
Naja, da ist doch klar, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel in die Situation gehst, die du auf dem Deich erlebt hast. Die Frau mit den beiden Dackeln, wo der eine Hund einen ganz großen Radius hat und ne, Individualdistanz 80 Meter und alles, was im Radius von 80 Metern sich nähert, das ist wie so ein Flugalarmsystem, da irgendwie, was weiß ich, ne, löst da schon Großalarm aus, so wenn da was reinkommt in die in diesen, wie nennt sich das, in diesen Flugraum, wenn der feindliche Flugraum quasi ein Flugzeug eintritt. So. Und das ist natürlich nicht dem Hund geschuldet, sondern der Hund hat halt nie gelernt, dass es völlig okay ist, wenn sein Radius auch ein bisschen kleiner ist. Der hat Erfahrungen gemacht im Leben, als junger Hund wahrscheinlich, auch als älterer Hund, dass seine Individualdistanz, sein persönlicher Radius von Hunden quasi da eingedrungen wurde und er hat negative Erfahrungen gemacht. An der Leine zum Beispiel, ne? Hat er Leinenkontakt gehabt mit einem anderen Hund, er ist vielleicht angegriffen worden, so. Er ist unsicher geworden und da haben wir Menschen den Hund ja reingebracht. Das heißt, seine Besitzer, der Besitzer, die Besitzerin, haben das nie im Kopf gehabt. Die haben den Hund in Situationen gebracht, wo er plötzlich sich nicht mehr wohl gefühlt hat und irgendwann mal gesagt hat, okay, gut, dann muss ich 80 Meter, weil dann habe ich noch eine Möglichkeit, dass ich mir die wirklich vom Hals halte und dann brülle ich auch von ganz weit hin, du brauchst gar nicht hierher kommen, ich habe richtig Angst vor dir, bitte bleib da hinten und komm nicht hierher, bitte nicht, weil die da, die neben mir steht, siehst du die, die macht gar nichts. Also bleib bitte da, wo du bist. So.
Siehst du die?
Und ich habe das auch jetzt positiv gemacht, weil viele würden sagen, der Hund sagt, halt's Maul, wie du kommst her, ich hau dir auf die
Fresse.
Ich sehe das positiv, der Hund sagt mir, hey Leute, pass mal auf, mir ist das hier total, ich bin nicht safe, bleib bitte da drüben, bitte komm nicht rüber, ich kack mir jetzt schon die Hosen voll, hau ab. So. Und wenn das einmal gut funktioniert hat beim Hund, und er merkt, das funktioniert gut, merkt er sich das natürlich.
Und du musst dir überlegen, Frauchen schämt ihn dann in der Situation auch und sagt, hör auf,
die
und
hat
dann denkt er so,
die checkt ja gar nichts. Die checkt ja gar nichts. Die läuft hier mit mir rum und checkt
und eigentlich das positive Mindset dann würde beginnen, und das beginnt ja in unserem Training auch oft so, das beginnt oft mit Tränen, dass die Leute irgendwann mal da sitzen und sagen, scheiße, das habe ich nie so gesehen, das tut mir ja total leid.
Ja.
Das ist ja für mich ganz schwer gerade auszuhalten, dass ich da gepennt habe, dass ich das gar nicht so gesehen habe. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht.
Ja.
Und,
aber was für ein schönes Aha-Erlebnis. Und wir sagen ja auch immer, wer seinen Hund liebt, muss lernen, ihn zu verstehen.
Genau.
Denn das ist das A und O.
Die sich die Mühe machen, ja.
Ja.
Wirklich so ein tolles Lebewesen an seiner Seite, sich die Mühe machen, einfach Kommunikation, Ausdrucksverhalten, Bedürfnisse, das ganze Spektrum.
Ja. Und man kann halt sagen, wenn man positiv mit seinem Hund arbeitet und ein positives Mindset habt, das wirkt sich nicht nur positiv auf den Hund aus, sondern das wirkt sich auch positiv auf uns, auf unsere Lebenseinstellung.
Macht auch
auf
Spaß.
Alles ein.
Es macht Spaß.
Es soll Spaß machen.
Stell euch mal vor, du rennst rum mit deinem Hund, immer schlecht drauf hast. Oder so.
Immer meckern,
oder,
dann gehst du wieder raus und sagst, hat wieder reagiert, es war wieder scheiße, es ist alles kacke.
Oder du
bist
mal positiv
nichts.
Und denkst dir so, nee, heute manage ich das mal, wir machen das, ich habe einen guten Trainingsansatz gefunden, ich vertraue dir, du kannst mir vertrauen, wir werden das hinkriegen. Das ist ein positives Mindset.
Genau.
Das ist und ich will auch nicht, dass man in mein Selbstmitleid versinkt und sagt, oh Gott, was habe ich dem Hund jetzt angetan? Hey, Hunde leben im Hirn jetzt, sind wir mal ehrlich. Und Hunde sind immer bereit, uns die Hand zu reichen und zu sagen, pass mal auf, Leute, ich kann verstehen, du hast mich nicht verstanden, ich habe dich auch nicht verstanden, aber jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
Oh,
das ist
so
Hundedenken.
Ja.
Das ist gut für uns. Das ist nicht wie in der Beziehung, wo einer ein Leben lang nachtragend ist und wo der Knoten. In der Beziehung zwischen Menschen ist es ja so, wenn man sagt, wenn das Stück
Stoff des Vertrauens zerrissen ist oder der Liebe oder so, ja, dann kann man das zwar noch knoten, aber man wird den Knoten immer spüren. Hunde sind pragmatischer. Die sagen, zeig mir, dass du es drauf hast. Und wenn ich mich zurücknehmen kann, sage ich, bingo, ich bleibe, alles easy.
Aber da sagst du ja auch einen ganz wichtigen Aspekt, und das haben wir am Anfang schon gesagt, ne? Dieses Schwarz-Weiß-Denken im Hundetraining ist ja auch oft verbreitet. Du sagst, zeig mir, dass du es drauf hast. Damit meinst du ja auch, sage ich mal, eine gewisse Grundkommunikation. Das eine ist ja das positive Mindset, das positive Arbeiten mit dem Mensch-Hunde-Team, aber das andere, das war mein Handy, es ist Schlafenszeit.
Premiere.
Das andere ist ja auch dem Hund eine gewisse Grundregeln im Alltag mitzugeben.
Und dadurch eine Stabilität.
Das ist aber ja auch positiv formuliert, ne? Dass man sagt so, ey, das sind deine Regeln, das ist der Rahmen, in dem du dich bewegen kannst, der gibt dir aber Sicherheit. Ne? Mhm. Das ist ja...
Ich sag dir, ich habe ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein, weil ich bei Instagram dieses Video, schreckliche Flugzeugvideo gesehen habe, wo dieses Flugzeug, hast du das gesehen? So
nein, jetzt in diese driftest du wieder vollkommen.
Nein, hör zu. Und du kennst das doch im Flugzeug. Wenn am Anfang die Flugbegleiter sagen, was geht an Bord und was geht nicht an Bord. Rauchen nicht, so nicht, saufen, aufs Klo gehen nur, wenn die Dinger an sind. Ja. Anschnallzeichen, bitte angeschnallt bleiben, sagen die ja immer. Die sagen, bitte angeschnallt bleiben.
Ja.
Und die sagen das sehr freundlich und sehr bestimmt. Ja. Und am Ende sagen, hier habe ich das alles nochmal aufgeschrieben, könnt ihr euch angucken.
Gib mir das ein Gefühl von Sicherheit.
So.
Gib mir ein Gefühl von Sicherheit.
Wenn da zwei jetzt mit Kalaschnikow vorne rein spazieren würden, würden sie sagen, alle zuhören. Anschnallen jetzt mal richtig, sonst gibt's mal richtig eins aufs Maul. Weißt du so? Ja, da, du hörst du mal zu jetzt vielleicht nochmal. Und das würde so mit brachialer Gewalt und Aggression dir folgen. Könntest du dich gar nicht, du könntest das nicht aufnehmen.
Nein, man ist nicht aufnahmefähig.
Und du wärst wenn jemand, ängstlich
und das ist ja wirklich, und das ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn jemand mit Aggression und negativ auf dich ein, da bist du nicht aufnahmefähig fürs Lernen. Bist du nicht. Das funktioniert nicht. Ja. Aber jetzt nochmal, um einen Bogen zu unseren Geschichten am Anfang zu ziehen.
Unsere also, Eltern. Was können wir da jetzt rausziehen? Weil unsere Väter waren ja eigentlich
mein
beide.
Mein Vater ist immer noch.
Oder ja, beide ähnlich eigentlich. Ne? Sind beide ähnlich. Also sie haben beide uns Freiheiten geschenkt und laufen lassen und haben beide aber trotzdem, obwohl es unterschiedlich war, mein Vater hat gesagt, ja mach doch und hat das noch rausgekitzelt und noch gefördert und dein Vater hat dich einfach durch dich selbst lernen lassen, er hat das schon beobachtet und der beobachtet das immer noch, der hat schon ein Auge drauf gehabt, ob du das okay machst oder nicht, der hat halt dich einfach das selber lernen lassen wollen, haben sie ja beide das Gleiche erreicht, nämlich, dass wir eine ganz enge Bindung zu denen haben oder hatten. So eine tiefe Bindung, weil so ein Vertrauen dann trotzdem kommt, weil du sagst, ah, ich habe doch ein Erfolgserlebnis gehabt am Ende. Das war ja da, auch bei dir durch Leiden, weil du vor der Heizung gesessen bist und sagst, wie soll ich die Drecksabete dahinter geben, ich habe keine Ahnung. Und bei mir, weil er gesagt hat, ach man, der glaubt an mich, ich mache das einfach und dann hat das auch irgendwie funktioniert. So. Und beide Wege haben zum Ziel geführt, aber beide waren ohne Gewalt und ohne Aggression, das war schon mal ganz wichtig. Ne, die hatten, das war ohne Strafe, das war schon mal war wichtig.
Ohne Strafe,
aber es war trotzdem streng und nicht streng und gerecht, aber trotzdem guided, also ich sage mal beaufsichtigt, will es positiv ausdrücken. Die hatten trotzdem ein Auge drauf, was wir machen. Die haben Verantwortung übernommen für uns.
Total. Ja, so haben unsere Väter das auf jeden Fall gemacht. Aber merkt euch auf jeden Fall fürs Hundetraining, nicht gemeckert ist gelobt genug, ist fürs Hundetraining vielleicht nicht das Nonplusultra. Lobt eure Hunde einfach mal, wenn sie, lobt sie mehr. Lobt sie für die Dinge, die sie einfach, wenn ihr das Gefühl habt, sie machen gerade nichts Besonderes, sondern sie sind einfach nur brave, liebe Hunde. Sie liegen vielleicht unterm Tisch, während ihr esst und bettelt mal nicht. Oder sie laufen einfach entspannt bei euch an der Leine neben euch her. Dann lobt sie, sieht das Positive und
die Überschrift laut lobt sie doch einfach mal fürs Nichtstun.
Ja, lobt sie, fürs Nichtstun, dafür, dass sie einfach nur liebe Hunde sind und legt euren Fokus darauf. Legt euren Fokus im Alltag auf diese positiven Momente und lasst eure Hunde das teilhaben daran, dass sie einfach super tolle Wegbegleiter sind, für die wir so dankbar sein können, die einfach, einfach wunderbare Wesen sind.
Für mich heißt das auch mehr Ja als Nein. Das ist, glaube ich, das ist so die Essenz auch von einem positiven Mindset.
Voll.
Apropos Ja und Nein, wir haben ja auch sowas positiv-negativ, Schwanzfeder der Woche und Kacke unterm Schuh. Was war denn dein Kacke unterm Schuh? Jetzt sag nicht wieder, von you and.
Nein.
Sag jedes Mal, was war dein Kacke unterm Schuh?
Meine Kacke unterm Schuh.
Kann ich noch schnell nachdenken, was ich sage?
War gestern.
Was?
Naja, gestern waren wir unterwegs und du hast eine riesen Tüte Chips gekauft. Und dann habe ich die im Auto aufgerissen und gegessen, obwohl ich sowas ja eigentlich nicht mehr essen will. Und dann war ich irgendwie so frustriert. Ich bin ja wirklich
gerührt gerade.
Und dann war ich so frustriert auf mich selber, dass ich die gegessen habe. Und dann habe ich die Schuld an dir ausgelassen, weil du die bösen Chips gekauft hast. Und oh Gott, da kann ich fast heulen, weil mich das so belastet hat, auch wenn das so kindisch klingt eigentlich. Aber ich glaube, das war die Stimmung, die wir da gestern hatten, war nicht schön. Und ich weiß, dass ich da meine eigene Unzufriedenheit über mich selbst total an dir ausgelassen habe. Das weiß ich. Und umso schöner, und deswegen komme ich jetzt zum Schwanzwedler der Woche, war, dass du heute Abend zu mir gekommen bist und mich wieder umarmt hast. Und ich dann, während du mich umarmt hast, den Geruch von dir hinter deinem Ohr gerochen habe. Und den liebe ich einfach so sehr. Der riecht immer so schön gemütlich. Und das ist mein Schwanzwedler der Woche.
Das ist wie bei den Kardashians, war das gerade, das war so ganz Deep Talk. Man denkt so, wow, ja, ich habe das gar nicht mehr so.
Du meinst nicht so, du warst den ganzen Tag heute pissig auf mich.
Also der Schwanzwedler, der, ja, weil soll ich das, kann ich ja ganz kurz nur noch erzählen, weil wenn ich mal eine Tüte Chips kaufe, aber mein Mann irgendwie mit 20 Magnum nach Hause kommt, so, ich bin der Böse, alles klar. Ja, würde ich auch sagen, also ganz ehrlich. Und ich liebe diese Chips einfach. Ich kann es dir jetzt sagen, du wirst nie mehr welche kriegen. Ganz ehrlich, ich sag dir jetzt was, du isst gerne süß. Du liebst süß.
Nee, auch Chips.
Ja, aber ich mag mehr so salziges Zeug. Kannst du immer für Erdnussflips, Chips, Erdnüsse. Ich bin immer so, die Kombi Erdnüsse, Chips, das ist für mich einfach am allergeilsten und gar nicht so auf süß. Und deshalb haben wir das Problem, dass wir immer beides da haben. Also so, stell mal vor, wir hätten gar nicht, würden noch gar nicht auf süß, dann würde hier gar nichts Süßes rumliegen. Aber du bist so kiebig auf süß und
ich liebe halt einfach alles zu essen, ja, um ehrlich zu sein.
Ich mag halt mehr so salziges Zeug.
Du hast halt das verdammte Glück, dass du so viel essen kannst, wie du willst. Und niemals zu
auch so ein Sport drin. So, aber jetzt mein Schwanzwedler der Woche. Ich muss ja mit Kacke unterm Schuh der Woche
anfangen.
Also mein Kacke unterm Schuh, und ich habe überhaupt keinen Plan, was mein Kacke unterm Schuh eigentlich ist. Ich wollte gar nicht, dass ich Wassereinbruch in der Academy hatte. Das war eigentlich mein Kacke unterm Schuh.
Naja, es hat auch gestern, weiß ich nicht, 13,4 mm geregnet, was auch immer 13,4
mm. Und wir schon Möbel da reingestellt hatten. Ja. Das war richtig Schlaubi-Schlumpf-Aktion von uns war, obwohl die Glasscheiben noch gar nicht teilweise ausgetauscht sind im alten Glashaus. Und dann haben wir uns aber daran erinnert, zum Glück, dass wir mal eine Podcast-Hörerin hatten, die gesagt hat, warum wischst du das mit alten Handtüchern auf? Du musst dir so ein Feudel kaufen, so witzig, Feudel heißt das Ding doch, oder? Mit so Fransen dran, wo man das so, wie so ein Teddybär mit Stiel. Ja. Das haben wir dann gekauft und das war richtig, dann haben wir es zum Glück noch gerettet. Und mein Schwanz wieder der Woche war, dass ich so richtig geiler Hetero-Dude wieder in meinen Lieblingsbaumarkt gegangen bin und mir so eine richtig krasse Motorsense gekauft habe.
Nicht so ein Elektro-Akku-Teil. Dass du sowas jemals sagen würdest. Ja. Ich meine, wir leben seit 2020 in diesem fucking Haus. Ja. Ich mache seit 4 Jahren diesen Garten komplett alleine. Ja. Jeder, der in diesen Garten kommt, sagt, Gott, das ist ja ein Paradies.
Wie viel Quadratmeter
das habt ihr
Garten
ja
haben wir
so schön gemacht. Wir 800? Haben hier Grundstück, ja, weiß ich nicht.
800 Quadratmeter Garten.
Jetzt haben wir 10.000 Quadratmeter. Du hast dich nie für diesen Garten, also findest du schön, das anzugucken, aber du hast mich das eigentlich alles in meine Hand gelegt. Jetzt haben wir diese Academy, 1 Hektar, und du kaufst teuerste Gartengeräte, bist voll am Start.
Wir brauchen Pro-Sachen.
Siehst Rasen, du bist ja wirklich gerade.
Mit so einem Panzerlenkungs-Rasenmäher
durch die Gegend. Du machst gerade einen totalen Change durch. Aber jetzt kannst du mir mal sagen, wie mache ich das denn? Wie ist mein Verhalten, wenn, also bin ich auch nicht gemeckert, ist gelobt genug? Ist das in meinen Genen? Ist
das übertragen? Schon hinterher. Oder das machst du schon. Ja? Aber was du von deinem Vater total geerbt hast, ist, dass du einen immer so auflaufen lässt. Und das da hast du mich ja auch richtig schon zur Weisung gebracht. Auch beim Streichen, wie ich das machen soll. Oder
wenn du mich dann was fragst, dann sag ich mal, weiß ich nicht.
Sagst du, ist einfach nicht da.
Das ist krass, ne?
Und das ist
nicht, man und das da werde ich halt unbewusst
richtig, da bin
übernimmt.
Ich schon richtig
das ist unglaublich.
Pissig geworden, ja. Alter, weil ich mir dachte, ich kann ja doch jetzt mir einfach sagen, was ist denn dein Problem? Ja. Und das ich aber das ist einfach, glaube ich, Desinteresse.
Nee, das ist kein Desinteresse, das ist einfach wahrscheinlich wie mein Vater, ich will halt, dass du es selber ausprobierst, weil ich denke, du hast dann den größeren Lerneffekt.
Das geht ja viel schneller, wenn du es mir sagst.
Aber ich denke, du hast den größeren Lerneffekt, wenn du es selber ausprobierst. Ich glaube, das ist wirklich so.
Naja, aber es hat ja funktioniert. Es funktioniert
also,
ja. War eine schöne Folge.
War eine schöne Folge, merkt euch auf jeden Fall und heute umso mehr.
Ihr seid die positive Veränderung.
Ja, ihr seid die positive Veränderung, die ihr euch für euch und euren Hund wünscht.
Ja, ist wirklich total wichtig und hört auf eure innere Stimme. Lasst euch ruhig auch mal von eurem Bauchgefühl wieder leiten, gerade wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden. Und das wünschen wir uns.
Und erzählt auf jeden Fall anderen von diesem Podcast, teilt ihn, damit wir das Positive im Hundetraining auch wirklich in die Welt tragen können.
Alle, dass wir das für die Hunde machen, ne?
Ja. Gut.
Schön, dass ihr
bis
da seid.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Hier und Bewertung brauchen wir nicht vergessen.
Ja, du musst immer noch mal Business machen, da kommt
ja,
die alte Schlampe
so.
Wieder durch. Bewertung. Danke.
Tschüss.